Deutschlandfunk. Systemfragen.
Wer möchte nicht irgendwo wohnen, wo es einfach familiär ist, wo es das Gefühl von Gemeinschaft, von Hilfe auch gibt und wo man weiß, man geht raus, man fühlt sich einfach wohl, weil auch die Menschen drumherum super sind.
Gemeinschaft ist da, wo man lebt, so wichtig, weil sie eine Alltagshilfe darstellen kann, vor allem wenn es zu Krisen kommt, aber eben auch das Vertrauen darin, dass andere Menschen einen unterstützen können und dass man selbst gebraucht wird.
Das sagen eine Bewohnerin aus Dortmund-Huckarde im Nordwesten der Stadt gelegen und ein Wissenschaftler, der genau zu dieser Siedlung geforscht hat. Und von beiden hören wir gleich mehr. Freundlich, aufgeschlossen und hilfsbereit. So wünschen sich die meisten Menschen ihre Nachbarschaft. Doch wovon hängt das genau ab, ob wir eher ein distanziertes Verhältnis zu unseren Nachbarn haben oder ein enges? Und warum ist Nachbarschaft so wichtig, auch für uns als gesamte Gesellschaft? Das möchte ich mir in dieser ersten Systemfragenfolge des neuen Jahres genauer anschauen. Ich bin Bettina Köster und zuerst hören wir meine Kollegin Magdalena Schmude. Die hat sich nach Dortmund-Huckarde aufgemacht und das nachbarschaftliche Verhältnis dort unter die Lupe genommen.
Die Wohnsiedlung Bergmannsgrün in Dortmund-Huckarde. Gelb und grün gestrichene Mehrfamilienhäuser mit etwas Grün dazwischen. Kinderfahrräder und Mülltonnen vor den Häusern. In einigen Fenstern hängt Weihnachtsbeleuchtung. Rund 200 Menschen leben hier, neben und miteinander. Wie Heike Genz, blonder Kurzhaarschnitt und energisches Auftreten. Sie wohnt seit rund 8 Jahren in der Siedlung. In dieser Zeit hat sie zu den Nachbarn in ihrem Haus ein gutes Verhältnis aufgebaut, erzählt sie. Dabei schätzt sie vor allem die gegenseitige Hilfe.
Man klopft an die Tür, hast du mal eine Packung Eier oder mir fehlen 2 oder so oder ein bisschen Mehl oder ein bisschen Zucker. Kannst du mal mit dem Hund gehen? Ich habe keine Zeit. Das macht mein Nachbar, der hat einen Schlüssel von uns. Wir haben uns hier kennengelernt und das ist halt totales Vertrauen.
Im gleichen Haus wohnt seit kurzem auch Nancy mit ihrer 6-jährigen Tochter. Das Verhältnis der beiden Frauen war von Anfang an gut, erzählt die 30-Jährige.
Also sie sagt mir auch immer wieder, wenn was ist, schell an, klopf an, wenn du was brauchst. Dementsprechend habe ich ihr das natürlich auch angeboten. Oder im Keller mal. Also wenn ich da irgendwie Hilfe gebraucht habe beim Kistenschleppen oder sowas, dann hat sie mir geholfen. Also das ist super.
Dass das nicht selbstverständlich ist, wissen beide. Für Heike Genz, die im Schichtsystem in der Sozialpsychiatrie arbeitet, ist vor allem gegenseitige Rücksichtnahme im Haus ein Thema.
Wenn ich selber beruflich sehr gestresst bin, nervt mich das dann halt wie meine Nachbarn über mir sehr arg, wenn die mit ihrem Bobbycar durch die Wohnung fahren. Das finde ich dann nicht so nett.
Weil Gespräche keine dauerhafte Verbesserung gebracht haben, ruft Heike Genz mittlerweile auch die Polizei, wenn der Lärm in der Wohnung über ihr nachts zu laut wird und sie vom Schlafen abhält, erzählt sie. Und Nancy ist auch wegen der schwierigen Nachbarschaft aus ihrer alten Wohnung weggezogen.
Da fing es an mit den Mülltonnen, die überfüllt wurden. Man hat darum gebeten, dass es anders laufen muss und soll. Wir hatten auch dann tatsächlich eine Rattenplage da vor Ort. Also es war ganz schlimm. Es wurden Möbel dort abgestellt. Die Gemeinschaft war überhaupt nicht gegeben. Also da hat jeder gemacht, was er wollte. Nachts war super laut, ständig Polizeieinsätze. Also es war wirklich ganz schlimm. Und gerade wenn man Kinder hat, wollte man da einfach raus.
In Bergmannsgrün fühlt sie sich deutlich wohler. Sie kennt die Siedlung noch aus Kindertagen und hat mit ihren Eltern früher schon hier gewohnt. Vor 4 Monaten ist sie dann wieder zurückgezogen.
Dadurch, dass ich, wie gesagt, damals schon hier gewohnt habe, kenne ich noch sehr viele Nachbarn und das ist toll. Also man geht raus, man grüßt sich, man hat Gespräche, man trinkt auch mal hier und da einen Kaffee. Besonders auch, weil die Familie in der Nähe wohnt, hat man da auch nochmal Connection. Genau, also auch in den Häusern, wo dann eben die Familie drin wohnt, da kennt man auch die Nachbarn und das macht ein ganz anderes Gefühl, ja.
So hat sie es auch als Kind schon erlebt.
Ich habe das immer meiner Mama gesehen, die hat sich immer gern connected. Also ich finde auch bis heute ist es so geblieben. Also da sind auch teilweise noch Freundschaften entstanden, die es heute noch gibt.
Als Kind habe sie das Verhältnis zu den anderen im Haus selbst noch nicht so sehr interessiert, erzählt Nancy. Heute als Mutter sieht sie die Vorteile einer guten Nachbarschaft aus einer neuen Perspektive. Wenn ihre Tochter alleine auf dem Spielplatz in der Siedlung unterwegs ist zum Beispiel.
Und da merkt man gerade im Sommer, im Frühling, wenn es natürlich ein bisschen wärmer wird, dass sich da die Kinder treffen. Also es gibt Freundschaften. Meine Tochter hat in den letzten Monaten so viele Freunde dazu gewonnen, einfach weil die zusammen gespielt haben hinter den Häusern. Hier ist man sich auch eher sicher, dass nichts passieren kann. Es gibt hier die Nachbarschaft, wir sind da und wir haben natürlich auch ein Auge drauf und die Kinder spielen hier und es ist super. Also gerade für die Kinder ist es ganz toll. Das gibt einem das Gefühl, wie damals, als es noch nicht die Handys und Tablets gab, dass man einfach irgendwo anklopft oder anschellt und fragt, hey, kommst du raus? Und genau mit diesem Gefühl darf meine Tochter hier aufwachsen. Das ist super.
Die Spielplätze auf den Grünflächen zwischen den Häusern hat die Wohnungsbaugesellschaft Viva West bewusst so angelegt, dass Kinder aus verschiedenen Häusern zusammenkommen können. Die einzelnen Spielflächen sind über Wege miteinander verbunden. Was bei den Kindern schon gut funktioniert, könnte sich bei den Erwachsenen in der Siedlung noch mehr durchsetzen, findet Heike Gens. Denn bei vielen endet die gute Nachbarschaft an der eigenen Haustür.
Jeder ist irgendwie nur noch irgendwie für sich so ein Eigenbrötler, wenn man dann halt die Leute nicht mal drauf anspricht. Wie ist denn eigentlich dein Name? Wir reden eigentlich, aber so ein bisschen persönlicher dann, ne? Aber das passiert tatsächlich im Haus. So 1, 2, 3 Leute kenne ich hier aus der Siedlung auch, wo man mal mit schnackt am Balkon. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob das durch die Handy-Generation ist, dass man halt so Eigenbrötler wird. Und sich dann halt wundern, warum dann keine Nachbarschaft entsteht. Ne? Aber es sind einige bemüht.
Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, sollen im zweiten Teil der Siedlung Freiflächen zwischen den Häusern genutzt werden, um auch für die Erwachsenen mehr Platz für Begegnung zu schaffen. Das plant die Wohnungsbaugesellschaft.
Ich hoffe, dass es dann dazu kommt, dass wir vielleicht so Gemeinschaftsgärten haben oder vielleicht einen Kiosk, wo man was abstellen kann, was man nicht benötigt, wo sich dann vielleicht, die nicht so viel Geld haben, sich was wegnehmen können.
Das gegenseitige Geben und Nehmen wäre dann noch greifbarer, hofft Heike Gens, damit die Nachbarschaft in Bergmannsgrün noch besser funktioniert.
Das Aufeinanderachten spielt also eine große Rolle, wenn es harmonisch laufen soll in der Nachbarschaft. Das ist klar rübergekommen. Der Politikwissenschaftler Professor Sebastian Kurtenbach beschäftigt sich schon länger mit dem Thema, hat sogar ein Buch zur Soziologie der Nachbarschaft herausgegeben. Und darin schaut er sich auch die Wohnsiedlung Bergmannsgrün genauer an. Von der haben wir ja eben gehört. Herr Kurtenbach, stimmt der Eindruck, den ich bekommen habe, dass es in Bergmannsgrün ganz gut läuft?
Also wir können zu Bergmannsgrün sagen, so viel wir es über Statistiken und Interviews abbilden können, es ist eine ziemlich durchschnittliche Nachbarschaft in Dortmund. Und von daher den Eindruck, den wir da gerade gewonnen haben in Interviews vor Ort, das spiegelt eher so die Normalität wider, die es in ganz vielen Quartieren gibt. Also es gibt durchaus Streit, aber insgesamt läuft es gut. Streit ist sogar eher die Ausnahme.
Wie definieren Sie denn eigentlich Nachbarschaft?
Also es ist eine soziale Beziehung, die aufgrund der Wohnortnähe zueinander zustande kommt, aber eine sehr unterschiedliche Qualität haben kann. Das ist das Verständnis, was es von Nachbarschaften in Sozialwissenschaften gibt. Und auf Grundlage dieses Verhältnisses, was Menschen zueinander haben, da entsteht lokale Vertrautheit. Und diese Vertrautheit ist ganz wichtig, damit man auch vor Ort wirklich auch zusammenhält, auch was zusammen auf die Beine gestellt bekommt.
Und jetzt haben wir einige Beispiele gehört, worauf es ankommt, dass es auch gut läuft. Haben Sie da vielleicht noch mehr Kriterien, die Sie ganz klar rausgefunden haben?
Also das Wichtigste ist diese Vertrautheit. Und wie entsteht die? Man muss sich gegenseitig in der Rolle des Nachbarn erstmal wahrnehmen. Viele Leute, die in Großstadtquartieren beispielsweise wohnen, wissen gar nicht, wer im eigenen Quartier wohnt, vielleicht wer im eigenen Haus wohnt. Aber auch das kommt manchmal an seine Grenzen. Also das Wichtige ist, sich gegenseitig in der Rolle des Nachbarn wahrnehmen. Und dann entsteht etwas, was nur unter Nachbarn entsteht. Es wird nämlich ganz spezifischer Verhaltenskanon abgerufen. Das heißt, man grüßt sich gegenseitig, man nimmt gegenseitig Pakete an und gibt sie auch an die richtige Person wieder raus. Oder wird auch gefragt, zum Beispiel nach Blumengießen, wenn man länger im Urlaub ist. Das ist etwas, was nur unter Nachbarn passiert. Diese Nachfrage von ganz spezifischen Verhaltensweisen, eben weil man nebeneinander wohnt. Und wenn Menschen das Gefühl haben, dass man aufeinander Acht gibt, dass Menschen ähnliche Wertevorstellungen haben, dann entsteht so eine Art Vertrautheit.
Dazu passt ganz gut der Ausspruch einer älteren Dame ebenfalls aus diesem Nachbarschaftsviertel im Dortmunder Nordwesten. Den hören wir jetzt einfach mal.
Am schönsten ist es, ich komme von meiner Tochter und ich fahre mit dem Rollator. Und da wohnt ein kleines Mädchen, die ist 4 Jahre alt, Nisa. Da hält sie mir schon die Tür auf. Ich hab dir schon offen gemacht. Das ist schön. Da ging mir das Herz auf.
Tja, das ist eine nette Beobachtung, die meine Kollegin sozusagen eingefangen hat. Welchen Einfluss haben denn Alter, Status und Bildung eigentlich, Herr Kurtenbach, wenn es um ein harmonisches Miteinander geht?
Also wir müssen erstmal verstehen, für wen Nachbarschaft eigentlich ganz wichtig ist, um diese Frage zu beantworten. Und es gibt verschiedene Gruppen, für die ist Nachbarschaft ganz wichtig. Das sind vor allem Kinder und Ältere, so wie es gerade in dem O-Ton auch schon rausgekommen ist. Für das junge Mädchen ist es schön, in einer Nachbarschaft zu wohnen, wo man sich gegenseitig kennt. Und auch die ältere Dame freut sich darüber, mit der Nachbarschaft in Kontakt zu sein. Diejenigen, die vielleicht beruflich viel unterwegs sind, die den Ort eher zum Schlafen nutzen, zur Regeneration nutzen, die wollen vor allem Ruhe haben in der Nachbarschaft. Also es gibt unterschiedliche Lebensphasen, für die Nachbarschaft wichtig ist. Und dann organisiert sich Nachbarschaft häufig nach wahrgenommener Ähnlichkeit. Also Leute, die sich als ähnlich wahrnehmen, das kann der soziale Status sein, das kann Sprachverwendung sein, die haben in der Nachbarschaft häufiger etwas miteinander zu tun. Außer es kommt dazu, dass man gemeinsame Ziele hat, wie eine gemeinsame Aufräumaktion oder es gab starke Schneefälle und man hat diese Krise zusammen überwunden. All das sind dann so Momente, und das ist ja vielleicht auch die besondere Wirkkraft von Nachbarschaft, wo Leute zusammenkommen, die unähnlich sind. Aber erstmal hat man mit der Nachbarschaft vor allem dann Kontakt, wenn es zur Lebensphase passt und eben zu Leuten, die einem ähnlich sind.
Sie haben ja Nachbarschaften sich in ganz Deutschland angeschaut. Mhm. Und wie ist denn da die Beobachtung gewesen? Je heterogener, umso streitanfälliger, kann man das sagen? Also das würde ich jetzt auch aus dem schließen, was Sie gerade vorab gesagt haben.
Naja, heterogener ist, glaube ich, der falsche Begriff, sondern eher schafft man es, die Interessen, die man vor Ort hat, zusammenzubringen. Wir haben in Ost- und Westdeutschland, in Groß- und Kleinstädten, in Dörfern zum Teil auch geforscht über ganz verschiedene Themen, sei es Digitalisierung und Nachbarschaft, sei es Migration und Nachbarschaft. Und Nachbarschaft ist immer so eine Art Instrument, das genutzt wird, um vor Ort den Alltag zu bewältigen. Manchmal will man im Alltag nicht gestört werden, manchmal braucht man Unterstützung. Und wenn man es schafft, eben Nachbarschaft so zu nutzen, dass sie einem für den Alltag hilft, dann wird sie auch als besonders hilfreich und positiv wahrgenommen. Und dann fühlt man sich auch integriert in der Nachbarschaft. Wenn das eher dazu führt, dass der Alltag belastet wird, dann kommt es auch häufiger zu Nachbarschaftsstreit oder auch ganz viel Meidung. Also dann versucht man, den Nachbarn aus dem Weg zu gehen.
Also sprich laute Musik zum Beispiel, die einen ständig nervt.
Zum Beispiel oder Vermüllung, falsch parkende Autos, darüber regt man sich gerne auf in Einfamilienhaussiedlungen oder Äste, die über den Gartenzaun wachsen. Das kann sogar so kleine Sachen kann wirklich zu Ärger führen, aber insgesamt ist Nachbarschaftsstreit eine Seltenheit.
Sie sagen ja, dass Nachbarschaft eine große Bindekraft in der Gesellschaft haben kann. Können Sie uns das noch mal ein bisschen näher erläutern, inwiefern?
Also das kann man sich klar machen, wenn man sich anschaut, wie soziale Ungleichheit sich in Deutschland entwickelt hat. Also die Schere zwischen Arm und Reich ist tatsächlich größer geworden in Deutschland. Wenn man sich aber die Unterschiede zwischen Armen und reichen Stadtteilen in Deutschland anschaut, ist es zwar auch gewachsen, aber nur leicht gewachsen. Es müsste viel unterschiedlicher geworden sein, ist es aber gar nicht. Das heißt, die soziale Mischung innerhalb von Stadtteilen ist größer geworden. Und das heißt, Menschen haben miteinander zu tun, die unterschiedlich hohes Einkommen haben, wahrscheinlich auch unterschiedliche Bildung haben, unterschiedliche Sprachen sprechen, unterschiedliche Religionen haben, aber durch diese Bindekraft des Nachbarschaftlichen durchaus zusammenkommen können, sich gegenseitig als statusgleich angehen. Es gibt nämlich keine Chefnachbarn in keinem Quartier. Und das ist etwas, was sozialen Zusammenhalt, gesellschaftlichen Zusammenhalt herstellt. Und Nachbarschaft ist tatsächlich einer der wenigen Bindekräfte, die wir noch haben, die überall vorhanden sind. Vereine sind weniger geworden, Kirchengemeinschaften sind weniger geworden, Gewerkschaftsmitgliedszahlen stagnieren. Also wir haben es schon damit zu tun, dass diese informelle Kraft des nachbarschaftlichen, gesellschaftlichen Zusammenhalts stärken kann. Eben weil so unterschiedliche Leute zusammenkommen können, die einen gemeinsamen Kanon haben, nämlich das Nachbarschaftliche.
Herr Kurtenbach, wie sind Sie selbst eigentlich auf diese Forschungslücke gestoßen?
Es ist eher so ein Zufall gewesen. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über Köln-Korweiler. Das ist eine große Plattenbausiedlung im Kölner Norden, einer der ärmsten Stadtteile Nordrhein-Westfalens. Und da habe ich gelebt. Da habe ich gewohnt, bin hingezogen. Und ich fand das ganz interessant, wie man mit Nachbarn dort in Kontakt gekommen ist, wie anonym das zum Teil war, aber zum Teil eben auch nicht. Wer mit wem Kontakt hat, weil ich mich um den Einfluss von Quartieren aufs Leben praktisch und die Lebenschancen von Menschen beschäftige. Und dass die Nachbarschaft natürlich eine ganz wichtige Einflussgröße.
Und wir haben Sie das da erfahren für sich?
Man hatte mit den Menschen durchaus auch Grußkontakt, die in der eigenen Etage gewohnt haben. Oder wenn man vor dem Aufzug stand und der nicht kam. Das war immer so Kontaktanlässe. Aber es war durchaus auch wirklich distanziert. Man wollte nicht immer was miteinander zu tun haben. Man ist sich auch aus dem Weg gegangen. Weil ja auch viele Menschen leben, die auch erstmal gucken, dass sie ihren eigenen Alltag bewältigt bekommen.
Also manchmal entdeckt man auch als Wissenschaftler Forschungsfelder durch unmittelbare eigene Erfahrung. Und die Erfahrungen, die man in der Nachbarschaft machen kann, sind eben recht unterschiedlich. Mit einigen kann man sich gut verstehen, im Sinne von freundlich zueinander sein und sich gegenseitig auch mal unter die Arme greifen. Oder sich eben einfach nur grüßen. Und Nachbarschaft kann sich natürlich auch immer wieder verändern. Wir leben alle in einer mobilen Gesellschaft und da gehört der Umzug oft zwangsläufig dazu. Besonders in günstig gelegenen Großstadtvierteln, wie beispielsweise in Köln-Deutz.
Ja, man verändert sich halt, dass die Alten so langsam, sag ich mal, davon gehen und dann junge Leute kommen, die sich erstmal hier integrieren müssen, für die Geschäfte kennenzulernen, die Gastronomie. Weil viele junge Leute leben hier und die kennen viele Gaststätten in der Seitenstraße nicht und so.
Deutz liegt im rechtsrheinischen Köln und war früher ein Arbeiterviertel. Davon ist inzwischen kaum noch was zu sehen. Und wie sich die Nachbarschaft verändert hat, das untersucht ein Wissenschaftlerteam der Uni Bonn. Seit 2010. Eva-Maria Götz hat sich in das Viertel aufgemacht und sich dort umgesehen.
Deutz ist ein Dorf in der Innenstadt,
sagte mir eine Kölnerin auf der Flaniermeile des rechtsrheinischen Stadtviertels, der Deutzer Freiheit. Diese Straße in Rheinufernähe, flankiert von kleinen Ladenlokalen, Restaurants, Kneipen und Wohnaltbauten, gehört zu dem Gebiet, das der Bonner Soziologe Jörg Blasius seit nunmehr 15 Jahren unter die Lupe nimmt. Und zwar mit einer Wiederholungsbefragung, einem sogenannten Panel.
Wir wollten eben die Veränderungen eines Gebietes beobachten und haben wir gesagt, statt in Personen beobachten wir das Viertel. Das heißt, wir gehen immer in die gleichen Wohnungen rein. Das heißt, Grundlage dieses Panels sind Wohnungen.
1009 Anwohner hat Jörg Blasius mit seinem Team kontaktiert und nach ihrer Wohnsituation gefragt. Seit wann leben Sie in dieser Wohnung? Wie hoch sind die Kosten? Kennen Sie Ihre Nachbarn? Was gefällt Ihnen besonders gut an Ihrem Viertel?
Das waren Gebiete, wo sehr viele Altbauwohnungen sind, wo wir Gentrification erwartet haben.
Rund 750 Einwohner von Deutz und dem zweiten Untersuchungsstadtteil Mülheim sind bis heute dabei. Wobei die befragten Personen teilweise andere sind. Die Wohnungen sind dieselben geblieben.
Wir haben auch gefragt später, was für Änderungen sie erwarten im Gebiet, wie die Nachbarschaft aussieht, wie sie damit zurechtkommen. Und wir haben dann die Einstellungen der Personen zu diesem Gebiet befragt und auch zu der Nachbarschaft.
Das Viertel hat sich, wie soll ich das sagen, verändert. Ich meine, ich habe nichts gegen junge Leute, aber die Nachbarschaft ist nicht mehr so, wie sie damals war.
Diese zufällig ausgewählte Passantin hat zwar nicht an der Umfrage der Uni Bonn teilgenommen, das Viertel kennt sie aber gut. Sie ist vor 72 Jahren in Deutz geboren und nie weggezogen.
Das heißt, man kümmert sich nicht mehr so. Und das ist das, was mich manchmal so traurig macht.
Eine Beobachtung, die eine jüngere Frau mit Kinderwagen, die erst seit kurzem hier wohnt, nicht so teilen kann.
Also die Nachbarn, die direkt in meinem Haus wohnen, 8 Parteien insgesamt, die kenne ich alle vom Sehen und einige auch was näher. Es ist eigentlich ein guter Austausch, besonders die neben uns und direkt unter uns. Wenn irgendwas ist, würden die jederzeit einspringen und sind es auch schon und wir auch.
Beide Aussagen finden sich so ähnlich auch in den Fragebögen des Wohnraumpanels wieder, erzählt Alice Barth, die seit 2024 mit Jörg Blasius die Langzeitstudie leitet.
Es ist auch wiederum das Faszinierende, dass wir das gleiche Viertel haben und aber sehr unterschiedliche Erwartungen und wir das Gefühl haben, das hängt eher damit zusammen, wie die Leute vielleicht so ihr unmittelbares soziales Umfeld wahrnehmen, als damit, wie sich das Viertel verändert.
Verändert haben sich die beiden Viertel schon, vor allem was die Preise bei Neuvermietungen angeht.
Weil wir hatten ja die gleichen Wohnungen und konnten ganz genau vergleichen zwischen Einzug und Auszug, wo ist der Sprung und wie hoch sind die Sprünge. Und die waren hochsignifikant.
Mehr als 1 Euro pro Quadratmeter und das bei jeder Neuvermietung. Da kommen bei großen Altbauwohnungen schnell mehrere 100 Euro Aufschlag in wenigen Jahren zusammen.
Es ist vielfach so, es ist eben ein hochbegehrtes Wohngebiet und deshalb funktioniert das auch mit der Mietpreisbremse nicht richtig und kann nicht funktionieren, weil es sind immer Leute bereit, auch 20 und mehr Euro pro Quadratmeter zu bezahlen. Bei 100 Quadratmetern ist man natürlich schnell bei 2.500 Euro. aber sie wollen eben genau da leben.
Gute Verkehrsanbindungen, Schulen, Kindergärten um die Ecke und der Arbeitsplatz in der Nähe sind den Neuzugezogenen wichtiger als die unmittelbare Nachbarschaft. Auch von der Entwicklung ihrer städtischen Umgebung haben sie andere Vorstellungen. Das zeigte sich, als die Deutzer Freiheit in einem städtischen Pilotprojekt zur autofreien Zone erklärt wurde und die Neuzugezogenen
angeblich, so haben wir das aus den Daten gelesen, eher diejenigen waren, die für diesen Versuch waren, also quasi neu gekommen sind und dann direkt gesagt haben, hier müsst auch autofrei gemacht werden,
erzählt Alice Barth. Die Alteingesessenen waren in der Mehrheit dagegen und der Versuch wurde abgebrochen. Und auch das lässt sich in den Daten der Langzeitbefragung feststellen. Die untersuchten Viertel sind zwar in Veränderungen. Und das gilt für Mülheim, wo sich zahlreiche Start-up-Unternehmen angesiedelt haben und auf Brachen am Rheinufer Luxuswohnungen entstanden sind, noch mehr als für Deutz. Aber wer hier eine günstige Wohnung im Altbestand hat, der zieht auch nicht weg. Und ist in Deutschland auch weitgehend durch die Gesetzgebung geschützt. Jörg Blasius.
Sie können nicht eine Wohnung kaufen und sagen, ich kündige auf Eigenbedarf. Da ist alles ein jahrelanger Schutz drauf.
Und das bremst die Gentrifizierung wieder ein wenig. So ein Fazit der bisherigen Befragungen. Allerdings sind inzwischen einige der Wohnungen nicht mehr erreichbar. Jörg Blasius schätzt, dass die Wohnungen nicht mehr vermietet sind oder als Ferienwohnungen genutzt werden und würde den Anteil in Zukunft gerne noch genauer quantifizieren. Bei der aktuell laufenden 5. Befragungswelle sind auch neue Fragestellungen in den anonymen Fragebogen aufgenommen worden. Zum Beispiel eine nach der politischen Einstellung.
Und wir haben auch eine Frage aufgenommen, was man denkt, wie man sein eigenes Schicksal beeinflussen kann. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe finanziell und aus meinen sozialen Kontakten heraus die Möglichkeit, dahin zu ziehen, wo ich möchte. Oder dass man das Gefühl hat, ich bin an diesem Ort mehr oder weniger fest gebunden, weil ich mir das Wohnen woanders sowieso auch gar nicht leisten könnte, weil die Preise überall hoch sind. Und wie sich das generell auf die Wohnzufriedenheit auswirkt, auf die Lebenszufriedenheit, so auf die generelle Einstellung auch zur Nachbarschaft.
Und die Vermutung ist,
dass das natürlich auch was mit der politischen Einstellung und der Demokratiezufriedenheit am Ende zu tun haben könnte.
Die Ergebnisse der neuen Befragung werden im nächsten Jahr erwartet.
Die Nachbarschaft hat sich spürbar verändert in Köln-Deutz. Alteingesessene werden weniger, Verbindungen können ebenfalls weniger werden. Dafür entdecken viele junge Menschen das ehemalige Arbeiterviertel für sich. Und die sind auch offen für Veränderungen im Viertel und sehen Nachbarschaft einfach lockerer. Oft steigen durch den häufigen Wohnortwechsel der Menschen die Mieten so stark an, dass sich Menschen mit niedrigerem Einkommen das Viertel nicht mehr leisten können. Das heißt dann ja Gentrifizierung, haben wir eben gehört. Und die gibt es nicht nur in Köln. Ich bin neugierig, Herr Kuttenbach, haben Sie dazu auch geforscht, also die Auswirkungen von Gentrifizierung auf das nachbarschaftliche Verhältnis?
Also es ist einmal ein Thema, was immer wieder angesprochen wird in verschiedenen Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Allerdings muss man auch wirklich sagen, es ist ein Phänomen, vor allem in zum Beispiel Köln gibt es das in einigen Quartieren. Aber es ist kein Massenphänomen, das möchte ich sehr deutlich sagen, weil die Teuerung von Wohnungen ist nicht nur auf einzelne Quartiere bezogen, sondern das ist mittlerweile eben in der Breite, auch im gesamten Kölner Umland beispielsweise. Oder auch, ich lebe in Münster, ich kann ja auch ein Lied von singen, in ganz Münster ist das ein Problem.
Gibt es da auch Unterschiede zwischen Ost und West?
Ost-West-Unterschiede sehen wir weniger über Vorstellungen von Nachbarschaft, aber Stadt-Land-Unterschiede. Bei Stadt-Land-Unterschieden ist in Nachbarschaft in ländlichen Räumen viel stärker ausgeprägt und auch die Erwartung an Nachbarschaft viel stärker ausgeprägt. Zum Beispiel ist auch die digitale Vernetzung in der Nachbarschaft in ländlichen Räumen wesentlich stärker als in urbanen Gebieten, organisieren sich durchaus auch digital.
Jetzt haben Sie die Digitalisierung angesprochen. Da würde mich interessieren, welchen Einfluss haben denn soziale Netzwerke wie beispielsweise nebenan.de auf konstruktive Gestaltung in der Nachbarschaft?
Also man muss ja bei digitalen Anwendungen wirklich sehr genau hingucken, von wem werden sie wann eigentlich genau genutzt. Also so Plattformen, digitale Nachbarschaftsplattformen, Sie haben jetzt gerade mit nebenan.de eine angesprochen, die sind ganz besonders wichtig für Menschen, die neu in ein Quartier hinzuziehen. Wenn die Wohndauer kurz ist, dann werden solche Plattformen sehr gerne genutzt. Das am weitesten verbreitete sind aber Messenger-Dienste. Das sind Menschen, die sich kennen, die sie im analogen Raum kennengelernt haben und über die läuft viel Kommunikation. Was stellen digitale Nachbarschaftsgruppen überhaupt zur Verfügung, ist vor allem Information. Also sie stellen Orientierungswissen im Quartier zur Verfügung. Für Neue sind dann solche Plattformen, so digitale Nachbarschaftsplattformen, die eher offen sind, hilfreich. Also man wechselt zwischen verschiedenen digitalen Angeboten in der Nachbarschaft hin und her.
Herr Kurtenbach, Sie beraten ja auch mit Ihrem Wissen über Nachbarschaften Städte, also beispielsweise die Stadt Dortmund. Was können Sie einer Stadt wie Dortmund mit auf den Weg geben?
Zwei Sachen, die auch eng miteinander verflochten sind. Erstens würde ich sowohl Wohnungsunternehmen als auch Kommunen, aber eben auch Wohlfahrtsverbänden immer sagen, vertraut den Menschen. Man kann nicht von außen Nachbarschaft ersetzen. Also ein Sozialarbeiter der Stadt Dortmund, der anklingt und sagt, kennen Sie eigentlich Ihre Nachbarn und soll ich euch mal zusammenbringen? Das wird abgelehnt. Das will man nicht. Aber was eine Kommune kann, ist Vertrauen in die Menschen haben, dass sie das schon selber hinbekommen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, Nachbarschaft braucht Orte. Das heißt, Orte, wo man zusammenkommen kann. Man nennt das auch dritte Orte. Das kann ein Quartierstreff sein. Das kann eine schön angelegte Außenfläche sein. Schlichtweg dort, wo Menschen zusammenkommen können. Das kann auch die einzelne Bank in einem Quartier sein, Bergmannsgrün beispielsweise.
Zwischen Konflikt und Gemeinschaft, warum Nachbarschaft so wichtig ist. Darüber habe ich in dieser Folge mit Professor Sebastian Kurtenbach gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Fachhochschule Münster. Und ich konnte mitnehmen, dass so richtig dicker Zoff unter Nachbarn eher seltener vorkommt. Dass sich Familien und ältere Leute meistens ein engeres Nachbarschaftsverhältnis wünschen als junge Menschen, die auch noch sehr mobil sind und öfter umziehen. Außerdem sehen einige Politikwissenschaftler eine gut funktionierende Nachbarschaft als Keimzelle für eine gut laufende Demokratie. Ich bin Bettina Köster und aufgezeichnet haben wir diese Folge am 18.12.2025.